Ich hätte viel lieber diese Akte X-Melodie gehabt. Die, 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 die.
Naja, da würde aber unser Podcast auch wieder gesperrt.
Ach Quatsch. Die sind mittlerweile doch bestimmt lizenzfrei. Das ist so halt 100 Jahre das Ding.
Naja, aber unserer ist originell, ne?
Ja, das stimmt. Wanjing Lai Dao Zhuji De Zhuan Zhan Jingguang. Das war Chinesisch und damit herzlich willkommen zur knappen Stunde Gemütlichkeit. Heute in der besonderen Rassismusfolge. Hallo Tim.
Hallo, hallo Tino, wie geht's?
Gut, geht's dir gut?
Ja, auch.
Das ist schön.
Und endlich machen wir wieder eine Aufnahme der knappen Stunde, ne?
Genau.
Jetzt wird es wieder ganz gemütlich, ne? Erstmal zurücklehnen.
Kerze anmachen.
Es sei denn, ihr fahrt Auto. Und ja, wir wollen erstmal erzählen, ihr könnt uns erreichen unter die knappe Stunde Gemütlichkeit mit UE at gmail.com. Dann haben wir noch einen Twitter-Kanal, Instagram und auf Spotify sind wir zu hören mit unserer Playlist
gemütlich
arrangiert.
Genau.
Habe ich noch irgendwas vergessen?
Ja, übliche Podcatcher und die knappe Stunde Gemütlichkeit an sich gibt's auch auf Spotify.
Ja, perfekt. Also was will man mehr, ne?
Genau. Wir fangen an, wie üblich, mit dem, was wir so gesehen haben in letzter Zeit.
Okay.
Möchtest du anfangen?
Ja, gerne. Also erstmal habe ich geguckt Bird Box, weil das ja alle gesehen haben, ne?
Ja.
Und
wie hat er dir gefallen?
Also ich fand ihn spannend auf jeden Fall. Okay. Aber für mich, das wäre vielleicht auch so eine Filmverschwörung der Woche, ist so eine ganz offensichtliche, unterschwellige Botschaft, die man da rauslesen kann. Und aber das ist vielleicht wirklich mal was für die Filmverschwörung der Woche. Da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten. Aber den Film kann man auf jeden Fall angucken. Ne?
Ah, okay. Ja. Ich habe den auch schon gesehen. So irgendwann um Weihnachten rum oder so. Ich glaube, da kam der gerade raus.
Ja, der wurde auch richtig gehypt.
Ja, genau. Das ist aber so eine typische Marketing-Geschichte von Netflix. Mhm. Weil man merkt ja, qualitativ ist der Film jetzt nicht oberstes Regal, oberste Schublade.
Genau.
Und aber die versuchen halt ein bisschen rauszufinden, meiner Meinung nach, was sie mit Marketing erreichen können. Und dafür nutzen sie so Filme eigentlich ganz gut.
Na klar.
Weil dann kam ja noch diese Bird Box Challenge raus auf Twitter und Instagram, glaube ich.
Ja, was musste man da machen?
Ja, da haben sich Leute dann einfach die Augen verbunden und sind dann den ganzen Tag so rumgelaufen.
Okay.
Und als dann aber die ersten Leute da verunglückt sind, da musste dann Netflix mal dazwischen schreiten und da öffentlich rausgeben, dass die Leute das bitte nicht machen sollen.
Ja, das wäre aber nicht schlecht.
Ja. Aber ich bin der Meinung, dass Netflix auch letztes Jahr schon so groß mit Werbung agiert hat. Die hatten doch eine Super Bowl-Werbung. Wie hieß denn der? Der Cloverfield-Film, der dritte.
Hm?
Da ist doch auch, da gab es irgendwie Gerüchte, dass Netflix den gekauft haben sollte und keinerlei Infos aber so richtig dazu. Und beim Super Bowl kam doch in der Halbzeitpause oder in irgendeiner Werbeunterbrechung kam der Trailer von Cloverfield 3 und ab jetzt verfügbar auf Netflix. Und dann haben sich da auch direkt die ganzen Leute draufgestürzt und haben den angeschaut.
Ja. Und wurden dann wahrscheinlich bitter enttäuscht, ne?
Bitter enttäuscht, ja, ich denke es auch. Ich habe auch nach dem zweiten Teil aufgehört.
Ja. Ten Cloverfield Lane finde ich gut. Der hat mir gut gefallen.
Ja, aber ich fand den ersten trotzdem noch besser. Also ich fand das, fand den ersten extrem cool. Das war so ein bisschen Godzilla meets
genau, so überraschend.
Blair Witch, so.
Ja, war auf jeden Fall was anderes, auf jeden Fall.
Genau.
Tino, was hast du geguckt?
Was habe ich gesehen? Fantastische Tierwesen. Aber den ersten Teil, den habe ich nochmal angeschaut. Braucht man nicht viel zu sagen. Also ist nicht so gut wie die Harry Potter-Teile, aber auf jeden Fall ganz gut. Der zweite soll halt nicht mehr so geil sein. Den habe ich noch nicht gesehen. Da bin ich auch irgendwie noch nicht so von überzeugt, dass ich mir den angucken soll. Weil ich lese da nur Schlechtes drüber. Und dann ging es mal weiter mit der What to Watch Challenge. Da hatte ich ja letztes Mal schon ein bisschen so drüber geredet. Und da ging es um einen Film von, jetzt muss ich kurz überlegen, wie hieß der denn? Das war ein japanischer Regisseur. Fällt mir jetzt nicht ein. Aber ist auch egal. Doch, von Saichun Suzuki. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Tokyo Drifter von 66 von Saichun Suzuki.
1966.
Von 1966, genau.
Der ist Tokyo Drifter.
Tokyo Drifter, genau. Okay, die Vorgeschichte vom dritten Fast and Furious Style.
Ja.
Und ich habe ein bisschen drüber recherchiert über den Film und da kam raus, dass Quentin Tarantino sich für Kill Bill wohl sehr viele Inspirationen dafür geholt hat, von dem Film.
Ja.
Und habe ich gedacht, da kann der ja gar nicht so schlecht sein. Aber für mich ist er nichts. Also erstmal was ganz anderes, weil da geht es um Mafia und also um die Yakuza und zwei verfeindete Clans. Man denkt jetzt, wird sich halt bekriegt und versucht, die gegenseitig sich umzubringen und sowas. Aber es ist ganz anders. Also die versuchen sich dann so gegenseitig schon auszuspielen und die möchten aus dem Clan austreten und sowas. Und dann wird aber da auf ganz andere Weise, wie aus typischen Mafia-Filmen vielleicht bekannt ist, mal auf ganz andere Weise eben aufeinander zugegangen oder sich halt bekriegt, in Anführungsstrichen. Die versuchen sich dann halt gegenseitig irgendwelche Warenhäuser oder Hotels wegzukaufen, um die dann aus der Konkurrenz zu drängen und sowas. Und die flüchten dann noch aufs Land und dann gibt's halt trotzdem aber Kampfszenen und so. Rein filmisch finde ich den halt nicht so interessant. Ich musste den auch also mit einer Synchronisation gucken, die nicht so geil war. Aber von 1966 war die Synchronisation vielleicht auch nicht so weit oder nicht so stark. Und
vermutlich.
Aber der hat extrem geile Bilder. Also die Kamera ist wahnsinnig gut. Das kann man sich auf jeden Fall angucken, das ist echt schick.
Ja.
Aber rein filmisch fand ich ihn halt nicht so spannend.
Ja, okay. Ja, ich habe jetzt dann noch Mac geguckt, den Hai-Film. Der hat ja am Startwochenende hat er 530 Millionen Dollar eingespielt, ne?
Wo? In USA?
Nee, ich glaube so weltweit irgendwie. Und aber witzigerweise
530 Millionen.
530 Millionen und aber die Wochenenden danach fast gar nichts mehr. Naja. Na gut, also ich meine, ich finde den Film auch so lala, ne? Wenn ich jetzt noch keinen Film gesehen habe über Haie oder sowas, ne? Wie zum Beispiel hier Der Weiße Hai oder sowas, ne? Dann ist der auf jeden Fall ganz gut.
Aber geht es da nicht um so einen Urzeithai?
Genau. Nicht mit dem Wrestler, nicht mit The Rock, sondern mit Jason Statham.
Ja. The Rock hatte wahrscheinlich gerade zu tun mit Jumanji und mit Skyscraper.
Genau.
Der hatte leider keine Zeit, sonst hätte er wahrscheinlich den Film auch gemacht.
Also ich muss sagen, also Mac ist sowas wie Skyscraper irgendwie.
Das dachte ich mir, das wird wahrscheinlich genau eine Schiene sein, ja.
Genau, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel Deep Blue Sea kennst.
Ich habe den, glaube ich, mal gesehen, aber das ist schon lange her.
Ja, also den finde ich zum Beispiel ganz cool. Also jetzt kannst du den auch nicht mehr angucken wegen den Effekten, weil die so schlecht sind.
Ja.
Aber, also relativ, ne, gesehen. Aber damals fand ich den ziemlich gut. Ging es ja auch um so Haie, die sind halt super schlau gezüchtet. Ja. Und die verwenden zum Beispiel einen Typen, der wird gerade vom Hubschrauber abtransportiert in einem Gerüst, ne? Und den schnappen die sich, ne? Und benutzen die sozusagen als Geschoss, um in diese Unterwasseranlage reinzukommen, wo die anderen Menschen drin sind und so. Das fand ich ganz witzig dargestellt, auf jeden Fall. Also wenn dann lieber Deep Blue Sea oder natürlich, ne, der Klassiker der Weiße Hai.
Ich dachte eher, Mac geht so in die Richtung wie Mega Shark versus Giant Octopus oder
ja,
so.
Ja. Naja, ganz, also ist ganz schon so ein Kinofilm. Ist schon okay. Ein Kinofilm, genau. Dann habe ich noch, du kennst ja eventuell das Spiel The Last of Us?
Ja.
Hast du eventuell auch gespielt?
Nee, ich glaube, das ist PlayStation, oder?
Genau.
Das gibt es, glaube ich, nur auf der PlayStation. Nee, ich habe eine Xbox, deswegen.
Ja, okay. Gibt zum Beispiel jetzt auch als Remake für die PS4. Kann man eigentlich nur empfehlen, ist sehr spannend. Okay. Und da habe ich jetzt geguckt, The Girl with All the Gifts. Also wenn man das guckt, da wird man extrem an The Last of Us erinnert.
Okay.
Also da gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Und der Film, der fängt auch richtig spannend an und richtig stark, aber da muss wahrscheinlich irgendwie das Geld ausgegangen sein oder so. Ab einer halben Stunde, da ebbt das dann ab, die Spannung, und ist überhaupt nicht mehr spannend.
Ja. Aber muss man The Last of Us gespielt haben, oder hat das nichts damit zu tun, oder die Atmosphäre ist nur ähnlich?
Nee, also wenn man den Film guckt, dann denkt man auf jeden Fall an das Videospiel, wenn man es kennt, weil da sehr viele Parallelen sind. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder ob das nur zufällig ist.
Ja, möglich. Wenn das Spiel erfolgreich ist, wieso soll man sich dann nicht so ein bisschen daran orientieren?
Das ist ja wie neulich unser Technikmann, ne? Der hat mir ja hier einen Kassettencover geschickt. Ich weiß nicht, ob du das auch gekriegt hast, der Löwenkönig.
Ja, genau.
Und ich habe zum Beispiel, in ausgewählten Norma-Läden in Deutschland gibt es jetzt, Februar 2019, gibt es Operation Valhalla zu kaufen auf DVD für 2 Euro. Ja,
ich bin der Meinung, ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Operation Valhalla.
Sowas wie Operation Valkyrie ist das, ne?
Ist das so ein Asylum-Film? Weil Asylum ist ja so eine Produktionsfirma aus, weiß nicht, England oder USA. Die machen dann öfters mal so Filme, die ähnlich klingen wie die, wie die richtigen, aber die kommen dann halt meistens früher raus, sind natürlich komplett low budget. Weil da gab es, glaube ich, auch mal irgendwie so ein Herr der Ringe-Abklatsch, und die haben Transmorphers gemacht, anstatt Transformers.
Ah, okay, Transmorphers, ja, und dann gleich Transmorphers 3, Dark of the Moon, ne? Gleich den zweiten Teil ausgelassen. Stimmt.
Tja. Gut, was habe ich noch gesehen? Ich habe Ghost in the Shell gesehen. Das war dann auch der nächste, der Original, genau, der Anime. Weil das war dann die nächste What-to-Watch-Challenge. Da ging es darum, einen japanischen Sci-Fi-Film zu sehen. Und in der Woche danach gab es den japanischen Anime-Film, und ich habe das miteinander verbunden und habe mir eben Ghost in the Shell angeguckt.
Ja.
Hab gedacht, guck's halt nur ein. Und ich muss immer noch sagen, ich finde den schon stark. Der hat wichtige Sachen, wichtigen Inhalt, viel auch philosophische Themen.
Ja.
Und viele starke Kampfszenen. Sieht super gut aus. Ist mittlerweile jetzt auch schon 25, glaube ich. Ja, fast 25. Und aber für seine 88 Minuten oder 85 Minuten, die der hat, der zieht sich wie 3 Stunden. Du guckst alles gerne an. Das sieht super gut aus, aber ich finde, der zieht sich so lang und ist so langsam. Du musst halt wirklich Geduld haben mit dem Film. Du kannst ihn halt nicht mal so eben nebenbei gucken.
Das und hast du auch schon das... Hast du schon das Remake auch schon geguckt mit Scarlett Johansson?
Ja, ich glaube, da war ich sogar im Kino damals. Ich fand den aber gut.
Ich fand das Remake auch gut, und ich fand das Original auch gut. Ich habe aber das Original schon, das ist schon so lange her, dass ich das geguckt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie groß die Parallelen sind dazu.
Das ist 1:1 nachgemacht. Also das ist.
Ah ja, okay.
Ja, aber ich glaube, das Ende ist ein bisschen anders. Also der Sinn, also der quasi der philosophische Hintergrund in dem Film ist ein bisschen anders interpretiert. Okay. Aber an sich ist das, glaube ich, relativ ähnlich dran. Als der damals im Kino rauskam, das Remake, habe ich versucht, den Original-Anime zu bekommen auf Blu-ray, und wie das bei japanischen Blu-rays so ist, du bezahlst dich halt dumm und dämlich dazu. Das ist Wahnsinn. Das geht ja ab 30 Euro aufwärts für einen Film, der halt über 20 Jahre alt ist. Und da kam dann jetzt diese 25 Jahre oder paar 20 Jahre Remake-Version raus, beziehungsweise also der Originalfilm nur halt als neu rausgebrachte Blu-ray in so einem Mediabook. Und die habe ich mir dann geholt. Die war dann ein bisschen günstiger.
Ah ja.
Da habe ich den dann eben auch mal gesehen.
Ja. Dann, ich habe jetzt, hast du bestimmt auch geguckt, Roma, ne?
Genau. Da muss ich dir nicht mehr vorstellen, ist gut.
Also ich finde, Daumen hoch, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und das ist jetzt wirklich mal ein Netflix-Film, der, also ich bin der Meinung, der hätte auch mal im Kino laufen können, so gut war der.
Ne? Ja, der lief ja auch im Kino.
Ja, aber nur kurz dann wahrscheinlich, ne?
Genau, oder? sonst wäre er auch nicht bei den Oscars zugelassen worden.
Ah ja, okay. Ja, dann noch Ant-Man and the Wasp.
Ja.
Auf jeden Fall unterhaltsam, lustig, aber auch so ein bisschen niedlicher Humor.
Ja.
Was ein bisschen komisch ist, zum Beispiel Lawrence Fishburne, ne? Der spielt ja da mit, aber der spielt ja auch bei DC mit, bei hier Superman und so Kram, ne?
Ja, kann er doch.
Ja, aber
das gibt es auch, oftmals so, dass es erst einen Schauspieler gab, der halt erst DC-Dinger gedreht hat und dann bei Marvel erfolgreich wurde, oder eben andersrum. Erst Marvel gemacht hat und dann bei DC erfolgreich wurde.
Ja, das kann schon sein.
Der ist also ja bei zum Beispiel Green Lantern. Green Lantern ist ja ein DC-Charakter.
Stimmt.
Und der genau. ist ja dann Deadpool geworden.
Ja, ja. Also ich finde aber, die Story ist so ein bisschen verwirrend. Auf jeden Fall, weil da gibt es doch diese Geisterfrauen, ne?
Ja.
Ja, warum haben die denn nicht von Anfang an zusammengearbeitet, er und der Ant-Man? Ne? Das stellt sie mir die Frage.
Die ist doch aber Antagonist, oder?
Ja, eben. Aber die, naja, so richtig böse ist sie auch nicht, oder?
Nee, aber das ist doch meistens so in dem Film.
Also ja, ja, stimmt.
Genau. Das ist, glaube ich, bei Loki war es ja auch so in den Avengers-Teilen.
Genau.
Ist ja nie wirklich der Schlechte, aber am Anfang ist er halt erstmal der Antagonist.
Hm, stimmt, stimmt. Ja, und ansonsten... Also,
und selbst ja. Wie heißt er? Thanos. Der wird ja auch an sich irgendwie so dargestellt, dass er jetzt nicht nur der Böse ist, sondern dass er ein gewisses Ziel verfolgt. Also wirklich genau. richtig Böse gibt's halt da nie. Also nicht wirklich.
Ja, ja. ja. Und ansonsten, haben die so ein bisschen auch bei Matrix geklaut. Also da habe ich auf jeden Fall Lust gehabt, den zweiten Teil mir nochmal anzuschauen. Du kennst ja Matrix gar nicht, ne?
Doch, 2 und 3.
Achso.
Also den ersten habe ich mittlerweile, teilweise halt früher schon immer gesehen, aber nie ganz, also nie so richtig, weil ich nie über eine halbe Stunde hinausgekommen bin da. Da war ich aber wahrscheinlich einfach zu jung, um den so richtig zu verstehen. Und habe mich später auch nicht wieder rangewagt. Aber als Matrix 2 rauskam damals, war das ein ziemlicher Kracher.
Na, auf jeden Fall. Mhm.
Und da hat man dann den dritten auch gesehen. Aber ich selbst als Jugendlicher fand ich den dritten scheiße. Also muss er wirklich schlecht gewesen sein.
Ja. Ja, also die 2 und 3, das sind halt so Augencatcher, ne? Das ist halt, da wird nochmal richtig hoch aufgefahren. Klar, also diese Kampfszenen im zweiten Teil, die sind richtig, richtig stark. Oder auch eben diese Geistertypen da, ne? Wie die Ant-Man Geisterfrau auch, ne? So ähnlich. Ja. Ging's ja dann im Auto heiß her und so. Und was auch richtig stark war, war dieses Ende, ne, nach den Credits.
Bei Ant-Man.
Ja, Ant-Man and the Wasp. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst.
Also nee, das hat, ich habe den damals auch im Kino gesehen, aber ich kann mich jetzt nicht dran erinnern.
Ja, na gut, sag mal so, für diese, wir wollen mal nicht zu viel verraten, aber das war ja der Film nach, wo Thanos auch mitspielt. Wie hieß der nochmal?
Avengers.
Ja, aber wie hieß der nochmal? Avengers?
Infinity
First War. First War?
Infinity War,
ja. Genau. Und da ist doch dieser Ant-Man, der geht mal so in diese super kleine Mikrokosmoswelt.
Kam der Film danach raus?
Der kam danach raus. Der geht in diese kleine Mikrokosmoswelt.
Ja.
Und will dann mit den anderen Funk aufnehmen.
Ach stimmt, ja, kann, ja, ja. Ja.
Ne? Ja, ja. Aber ne? Richtig cool. Cool gemacht. Ja.
Gut, was habe ich noch gesehen? Schindlers Liste. Da waren wir im Kino. Da war auch 25 Jahre, also Anniversary quasi und Tag der Befreiung vom Konzentrationslager Auschwitz war das, glaube ich. 27. Januar. Mhm. Und da gab es nochmal so eine Neuaufführung von Schindlers Liste im Kino. Und ich dachte, wenn ich jetzt die Chance habe, den Film mal im Kino zu sehen, dann machen wir das auch.
Ja, Ralph Fiennes ist ja stark, ne?
Ja. Das ist schon krass. Also ich habe den daheim schon mal gesehen gehabt davor und das geht dir halt schon sehr an die Nerven, sage ich mal, der Film. Das ist schon schwer zu ertragen, teilweise.
Tino wollte jetzt nicht Herz sagen, weil das hat er nämlich nicht.
Oh. Genau. aber im Kino ist das alles nochmal eine Nummer krasser. Am Ende, vor allen Dingen, wenn die eben die Schauspieler mit den Originalpersonen quasi zusammen dann an das Grab gehen. Wenn du dich an die Endszene erinnern kannst.
Ja, ja.
Aber was ich richtig krass fand, da waren viele Eltern mit ihren Kindern drin in dem Film. Aber nicht so jetzt irgendwie 15, 16-jährig, sondern so 7, 8, 9.
Okay.
Und da sind ja wirklich Szenen dabei, wo die also wirklich direkt vor den Augen des Zuschauers quasi in den Kopf geschossen werden und so.
Ja, das würde ich aber nicht empfehlen, ehrlich gesagt.
Nee, ich auch überhaupt nicht. Also ich sag mal, es ist vielleicht wichtig, dass die Eltern sowas mit ihren Kindern angucken, ab einem gewissen Alter, wenn sie es dann auch verstehen. Und die denen mal die Hintergründe erklären können. Aber so 7, 8, 9, das ist schon grenzwertig.
Ja. Na gut, am besten ist natürlich, wenn du dir jeden Film anguckst, den du willst, ne? Also altersgerecht natürlich, ne?
Ja.
Also,
aber der ist ja FSK.
Jetzt, ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, Tino, wenn jetzt seine Eltern kommen und sagen, hier, guck dir mal den Film an. Ist auch ein bisschen komisch, ne? Aber
was schon das Beste? Ich weiß es nicht, ob wenn ich jetzt Kinder hätte, die so 12, 13 sind,
ja,
und ich wüsste halt, wie der Film ist und sag, okay, hier, der Film ist da, ja, ich finde, der ist wichtig oder wichtig auch für, ja, Bildung, dann, ja, den gucken wir uns jetzt im Kino an, wenn wir mal die Chance haben. Und ich, ja, kann mit denen danach drüber sprechen und die wissen ungefähr, was, ja, passiert ist. Aber nicht mit 7, 8, 9, wo da Leute erschossen werden, die das überhaupt nicht irgendwie greifen können.
Ja, nee, ich meine jetzt auch unabhängig vom Film. Also das ist ja wie in der Schule, ne?
Ja.
Exkursion ins Kino, jetzt müssen wir irgendeinen Film gucken. Ob du willst oder nicht, sozusagen, ne?
Ja, es kommt halt immer drauf an, wie und was.
Genau. Genau.
Weil ich glaube, wir haben auf damals ist das Leben nicht schön gesehen. Oder ist das, du weißt, was ich nicht meine. Der italienische.
Du meinst nicht It's a Wonderful Life.
Nein, der andere, der so ähnlich klingt.
Ja.
Das Leben,
ja,
ist schön.
Ja, den habe ich auch noch nie ganz gesehen, ja. Der ist aber auch ganz schön tragisch irgendwie, ne?
Ja, das ist ja auch, wo der Vater mit seinem Sohn zusammen ins KZ kommt und er eben immer sagt, das ist ein Spiel und man muss sich immer verstecken und sowas.
Ja.
Den haben wir auch gesehen.
Der hat einen Oscar gewonnen wahrscheinlich, ne?
Der hat einen Oscar gewonnen, glaube ich, Thomas. Und den haben wir im Kino gesehen, da waren wir aber auch so 10, 11, vielleicht 12. Da konntest du das aber nicht so richtig greifen. Also, weiß nicht. War vielleicht auch zu früh. Aber der ist halt nicht so brutal wie Schindlers Liste.
Ja, und den habt ihr aber im Kino gesehen. Ich dachte, der wäre viel, viel, viel älter.
Ja, aber fürs Kino kriegst du halt immer mal so eine Sondervorführung für Schulklassen. Okay. Also, die können sich das halt schon immer mal anfragen.
Okay.
Ja.
Ja, was habe ich noch gesehen? Your Name, den du empfohlen hast.
Genau.
Hat mir sehr gut gefallen. Und man muss dazu sagen, der ist ja fast schon erfrischend anders, ne?
Ja.
Also, weil das ist eine Liebesgeschichte, ne? Zwischen einem Jungen und einem Mädchen. Also ganz normal. Das sieht man heutzutage nicht mehr so oft. Aber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der war nämlich sehr rührend, finde ich auf jeden Fall.
Ne? Ja,
für so ein Anime.
Ja, zwischendurch auf jeden Fall. Also und die Szene auf dem Hügel, meinst du?
Ja, das war stark. Ja.
Ja.
Und was mich auch imponiert hat, oder mir imponiert hat, ist, dass der auf einmal dann so komplett umgeschlagen ist, in eine ganz andere Richtung.
Ja, genau.
Du hast ja den Anfang erzählt und dann auf einmal zack, also damit hätte ich nicht gerechnet.
Ja, deswegen wollte ich es dir auch nicht erzählen. Das ist ja der Sinn und Zweck davon, dass ich dir das nicht spoilern wollte.
Ja, richtig cool. Ja, ansonsten, tja, was habe ich hier noch? Ach, genau, A Quiet Place, den fand ich sehr spannend. Den hätte ich mir gerne im Kino angeguckt.
Ja, das stimmt. Also der kommt wahrscheinlich in der Kinoatmosphäre noch mal viel krasser rüber.
Und das ist aber auch hier mit einem Augenzwinkern, ne? Also diese Oscar-Nominierung, wir haben ja schon drüber gesprochen. Nominiert für den besten Soundschnitt. Naja, na schönen Dank. Naja.
Das ist wahrscheinlich ja, dann genauso wie Bird Box für beste Kamera oder so.
Genau. Und ja, hier noch Rampage mit dem anderen Action-Typen. Na, hier
ja,
The Rock.
Ja, genau.
Genau.
Ach, so schlecht soll der aber gar nicht sein.
Nee, der hat gute Effekte, das
ja,
muss man sagen.
Ja, unterhaltsam und so.
Ja. Ja,
werde ich mir wahrscheinlich also, mal angucken.
Kann man machen, aber wirklich nicht zu viel erwarten. Also der Anspruch, der ist gleich null. Ne?
Ja.
Da musst du überhaupt nicht überlegen. Da kannst du auch gleich vorspulen, bis sich der Affe mit dem Wolf prügelt. Da brauchst du gar nicht den Anfang zu gucken. Da kannst du gleich Minute 45 reinschalten.
Ja, der Trailer sagt ja, glaube ich, auch schon die ganze Vorgeschichte, oder? Oder was da passiert ist.
Ja. Und, na gut, alternativ dazu kann man ja eher empfehlen, er spielt ja auch in Chicago, ne? Und die prügeln sich halt durch die Stadt. Aber dann eher, wenn man auch auf Effekte steht, dann eher Transformers 3, ne? Weil der wird ja dann auch.
Ich würde nie irgendjemandem Transformers empfehlen. Wer den gucken will, der kennt Transformers schon.
Ja.
Und wer es nicht kennt, der soll es auch bitte sein lassen.
Naja, aber also die Action und so im dritten Teil und die Effekte, die suchen aber ihresgleichen, muss man schon sagen. Ne?
Ja, das ist auch Michael Bay und das hat auch viel Geld gekostet.
Ja, eben. Und ich meine ja nur, also da gibt's in beiden Filmen ist der Standort Chicago.
Ja.
Und von daher, wenn man sehen will, was mehr kaputt geht, dann Transformers 3.
Okay.
Genau.
Aber apropos Michael Bay, dreht er jetzt nicht auch irgendeinen neuen Film für 2019?
Ja, da habe ich auch irgendwas gehört. Ach, hier habe ich noch stehen, Joaquin Phoenix spielt den Joker jetzt.
Ja. Ne? Ja.
News. Das wird bestimmt auch interessant.
Da sah das Poster sehr gut aus. Habe ich letztens gesehen. Das Poster.
Ja,
das Filmposter vom
genau,
Joker.
Genau.
Das gibt's ja. Schon.
Ja. Gibt auch schon, auf IMDb kann man auch schon ein paar Bilder angucken, wie der da so aussieht.
Ja. Genau. Das ist ja, glaube ich, schon damals direkt rausgekommen. Das sollte, glaube ich, gar nicht rauskommen, nur er hat irgendwie Bilder gepostet, wie er dafür das Vorsprechen gemacht hat. Und die haben den ja direkt genommen dann.
Hm, okay.
Das ist irgendwie rausgekommen. Michael Bay macht A Quiet Place 2.
Als Produzent.
Hm. Ja, ja.
Und Transformers 8, ne?
Ist ja klar. Ja, genau, Transformers 8. Und was macht er noch? Einen neuen Ninja-Turtle-Film.
Ah ja, die finde ich auch unterhaltsam, ehrlich gesagt.
Ja, weiß nicht, fand ich nicht so. Da finde ich so die alten halt schöner irgendwie.
Ja, aber diese Action-Szenen, die sind auch ziemlich gut gemacht.
Ja. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde das meistens ganz selten als Kriterium. Wenn ich sehe, ist jetzt Michael Bay oder ist generell Hollywood-Produktion, dann setze ich das halt voraus. Hm. Da kann das maximal negativ sein, wenn es halt nicht so gut ist. Aber wenn es halt eine gute Action ist, dann setze ich das eben, wie gesagt, voraus.
Ja. Und dann macht er noch Robopocalypse. Ja. Ist angekündigt.
Ja, keine Ahnung.
Und dann gibt es ja noch einen Film, den glaube ich, der ist glaube ich auch sehr spannend. Das ist vom Produzenten, der auch Super gemacht hat und Guardians of the Galaxy, James Gunn.
Ja.
Da weiß man aber gar nicht, wie der Film so richtig heißt, oder? Das sind nur so Binderuden, die da dargestellt werden. Das scheint auch so ein böser Superman zu sein, irgendwie sowas in der Art.
Das klingt doch gut.
Ja, klingt total spannend.
Ja. Gut, was habe ich jetzt noch gesehen? Roma, das hattest du ja eben schon angesprochen. Mhm. Und dann habe ich noch gesehen Searching. Das ist von 2018. Da geht es darum, dass eine Tochter verschwindet.
Ja.
Und ihr Vater versucht, sie quasi wieder zu finden. Und der spielt aber komplett auf einem Computer-Desktop. Also alles, was du über den Film siehst, siehst du halt über die Webkamera, über FaceTime, über Textnachrichten und sowas.
Ja.
Oder E-Mails. Also es ist einfach nur halt komplett auf dem Computer gefilmt.
Mhm. Habe ich schon mal gehört davon.
Spannend. Hat ein unerwartetes Ende. Ist ein bisschen, also ähnlich wie The Guilty, den hatte ich dir letztes Mal vorgeschlagen. Hatte ich dir davon erzählt. Dieses Kammerspiel mit dem dänischen Polizisten. Ist ähnlich spannend, aber halt amerikanische Produktion. Und da spielt der Asiate mit von Harold and Kumar, wenn ihr die was sagt. Und der hat auch beim American Pie mitgespielt.
Ja, genau. Ja.
Kann man sich auf jeden Fall angucken. Also auf jeden Fall eine Sehempfehlung. Ist was anderes. Eben weil es eben mal anderer Filmstil ist.
Ja.
Und was habe ich noch gesehen? Die Dokumentation zum Fyre Festival auf Netflix, wenn dir das was sagt.
Nee.
Das ist extrem gehypt worden, die Doku. Also die habe ich in letzter Zeit in so vielen anderen Podcasts, auf Twitter, Instagram und sowas gesehen.
Ja.
Und da geht es darum, das sind ein paar Kerle gewesen, die haben eine App entwickelt, wie man Künstler buchen kann und wollten diese App eben promoten und haben sie gesagt, okay, wir machen eben ein Festival, weil bietet sich ja an für Künstlerbooking. Und die haben halt gedacht, oh, hier eine geile Insel von Pablo Escobar, eine ehemalige, und da holen wir uns jetzt 10 Models her, die lassen wir, also filmen wir ein bisschen, wie sie Spaß haben am Strand und machen davon ein Werbevideo. Also hochqualitativ, ewiges, also richtig gutes Werbevideo gedreht, auf Instagram gepusht und sämtlichen Influencern weltweit eben Geld bezahlt, dass die halt quasi Werbung machen dafür.
Ja.
Und das ist das Ding so durch die Decke gegangen und so gehypt worden, dass sich so viele Leute da Tickets gekauft haben, dass die halt gedacht haben, das ist die absolute Goldgrube. Und haben dann eben angefangen, Villen zu vermieten auf dem Festivalgelände, die es halt gar nicht gibt. Irgendwelche, was weiß ich, sonderlichen Essenskrisen, Sechsgänge-Menüs oder sowas. Und die es halt nicht gab, noch Fotos mit den ganzen Influencerinnen, mit den Models. dann Bands für, ich weiß nicht wie viele Millionen, da engagiert. Und dann ging das heillose Durcheinander eben los, weil die halt keine Ahnung davon hatten, was sie überhaupt gemacht haben. Also im Endeffekt sind da die ganzen Leute auf die Insel gekommen. Ja. Da war nichts vorbereitet, da war kein Strom, da war kein Wasser.
Ja.
Da war kein Essen, da waren keine Bands. Und
das erinnert mich irgendwie an ein Festival in Thüringen, was auch immer jährlich stattfindet, zum zweiten oder dritten Mal.
Das gibt's halt aber wenigstens. Aber wenn man, ich sag mal, ein bisschen in so eine Geschichte involviert ist, dann schlägt man die Hände über den Kopf zusammen, was da passiert. Und man fühlt sich einfach nur jede Minute schlechter, wenn man die Dokumentation anguckt. Weil du jedes Mal denkst, das kann nicht funktionieren, das kann doch gar nicht funktionieren. Und die machen munter weiter. Die machen einfach halt immer weiter.
Ja.
Und das ist halt einfach Wahnsinn. Aber wenn dich sowas ein bisschen interessiert, guckst du dir an. Das ist vor allen Dingen ist mega witzig zum Ende hin. Wenn die halt so langsam rauskriegt, da funktioniert halt überhaupt nichts mehr. Und da setzt der Wahnsinn dann ein bei denen.
Okay.
Hast du noch was gesehen?
Ich muss schauen. Nee.
Gut, dann habe ich nur einen Film.
Ja.
Und zwar haben wir Smallfoot gesehen. Ein Animationsfilm von 2018.
Smallfoot. Was, von 1900? Wann?
2018.
Ach, 2018.
Letztes Jahr, also aktuell.
Okay.
Ja. Ich weiß gar nicht, von welcher Produktionsfirma der ist. Aber der sah relativ, also hat jetzt keine Ähnlichkeit zu anderen Animationsfilmen gehabt. Und da geht es eben darum, dass es da so eine Zivilisation von Bigfoots gibt, die so ein bisschen abgeschieden irgendwo im Himalaya, glaube ich, oder im Tibet irgendwo da leben. Und
der sagenumwobene Schneemensch, ja?
Ja, mehr oder weniger Schneemensch. Also das wird halt schon so als eigene Tierart dargestellt. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Menschen, die eben denken, es gibt keine Bigfoots. Und so denken halt auch diese Bigfoots eben, es gibt keine Menschen. Und es geht alles so in die Richtung so ein bisschen, aber wie hieß der Film mit Jim Carrey? Mit die Truman Show.
Mhm.
Also quasi das, da gibt es halt auch so ein höheres Wesen, also der Anführer von dem Bigfoot-Dorf, der halt so ein bisschen sagt, der die Menschen, also der die Bigfoots halt ein bisschen dumm halten will und denen halt immer nur erzählt, ja, es gibt nur diese Religion und ihr dürft nicht außerhalb vom Dorf sein, weil da ist es gefährlich und sowas. Und da gibt's
das hört sich auch für mich nach einem billigen The Village an.
Ja, so ein bisschen, genau.
Ja.
Und da gibt es halt eine riesige Maschine, die halt den ganzen Tag befeuern, damit Wolken erzeugt werden, damit die halt nicht nach unten sehen können.
Aha.
Zum Beispiel. Also das hat schon ein bisschen philosophische Anleihen.
Ja.
Und ist aber auch filmisch jetzt gar nicht so schlecht. Also ist ganz interessant.
Okay. Weil wir haben nämlich einen Trailer geguckt und dachten so, oh nee, der ist bestimmt scheiße. Aber wenn du das so sagst, da kann man den vielleicht mal ausleihen, ne?
Ja, kann man sich mal anschauen.
Okay.
Ist halt, also für einen Sonntagnachmittag ist das auf jeden Fall ganz gut. Und ich weiß nicht, ob deine Tochter da vielleicht schon mitgucken kann.
Ah, die würde das nicht verstehen.
Nee, aber das sind bunte Bilder und Tiere.
Ah ja, na, das gefällt dir auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich auch. Gut, dann sind wir damit durch. Kommen wir zu unseren Hausaufgaben. Da hatte ich dir
Moment. Ich würde erstmal kurz vorher Freaky Frank machen, oder? Wollen wir das mal so machen?
Um Gottes Willen nicht, dass der Mann nicht zu Wort kommt.
Ja, hier Freaky Franks Filmtipp und diesmal mit dem Film Upgrades von 2018 mit dem Darsteller Logan Marshall Green, den bestimmt jeder schon mal von euch mit Tom Hardy verwechselt hat, weil das könnten wirklich Geschwister sein, die beiden. Der Film selber geht 100 Minuten, ist ein Science-Fiction-Action-Film, super in Szene gesetzt. Und ich wäre eigentlich ziemlich neugierig, was der Autor Philip K. Dick, der sonst immer so eine Kurzfilm-Science-Fiction Geschichten geschrieben hat, was der wohl dazu sagen würde, weil der hat mich ziemlich daran erinnert, als könnte es aus seiner Feder sein. Also schaut euch den Film an, Upgrade ab 11. April überall im Handel. Ne? Dann tschüss, bis bald.
Ja, Freaky Frank, vielen Dank.
Ja, Mann, das sind Star-Allüren. Der Mann war dreimal jetzt bei uns in der Sendung und schon wird hier nur noch abgehackt und alles schnell gemacht. Nee, Quatsch. Alles gut. Das ist immer wieder witzig. Nee.
Ja. Aber sehr kurz gehalten diesmal, ne? Naja, aber gut.
Ja, das ist ja nichts Schlechtes.
Nee. Wie nennt man das? Auf den Punkt gebracht.
Genau.
Hat alles
das, runtergebracht. Das sollten wir uns vielleicht auch irgendwann mal vornehmen, weil unsere knappe Stunde Gemütlichkeit artet auch irgendwie jedes Mal aus.
Vielleicht die knappe Viertelstunde Gemütlichkeit mal, auf jeden Fall. Ja, genau. Auch ein bisschen runterbrechen und so. Genau. So, und dann kommt jetzt unsere Hausaufgaben, ne?
Richtig. Jetzt. Genau, ich hatte dir beim letzten Mal ja Black Clansman aufgegeben.
Ja.
Den solltest du ja schauen. Gerade in Hinsicht auf unsere Oscar-Bewertungen war das, glaube ich, auch ganz interessant für dich.
Auf jeden Fall.
Ja, dann sag doch mal was dazu.
Ja. Ja, also der Film ist ja bei den Oscars bei den diesjährigen Oscars 2019 in mehreren Kategorien nominiert. Jetzt muss ich aber nochmal schauen, nicht, dass ich da was vergesse. Und zwar, wo sind die? Hier, bester Film, beste Regie, adaptiertes Drehbuch, Nebendarsteller, Filmmusik und Schnitt.
Ja. Ja.
Und deshalb bist du ja auch auf den Film aufmerksam geworden, so ein bisschen mehr oder weniger.
Genau. Ja, wahrscheinlich. Und weil Freaky Frank den ja letztes Mal so ein bisschen angekratzt hatte.
Genau, den hat er auch schon geschaut. Und jetzt haben wir den auch geschaut. Und ich muss sagen, also wo du mir den aufgegeben hast, da dachte ich erst, ach naja, komm, der Film, der ist doch zum Kotzen scheiße, der wird bestimmt richtig kacke, weil es da um Rassismus geht, aber wahrscheinlich nur um einseitigen Rassismus. Ne?
Ja.
Aber da bin ich ja selber über mein eigenes Vorurteil gestolpert. Ja. Denn tatsächlich geht es ja um den Film wirklich um Rassisten aller Rassen.
Ja.
Wenn du so willst, ne?
Das stimmt.
Und das, hat mir schon mal gut gefallen. Und tja, wir wollen ja natürlich nicht so viel davon verraten, ne? Aber der beruht auf einer wahren Geschichte. Und zwar von einem jungen Polizisten, der zur Polizei kommt und der ist schwarz. Der wird gespielt vom Sohn von Denzel Washington, der heißt John David Washington.
Ach, okay.
Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Und genau, der war erst bei der normalen Polizei und dann ist er jetzt sozusagen in so eine so zu verdeckten Undercover-Polizisten gekommen.
Ja, woher
und
geht das mal wohl zu kommt?
So einem
Woher das wohl kommt? Das ist halt
ja wahrscheinlich
der fällt halt nicht auf.
Ja, genau. Und dann geht er halt zu diesen so Black Power Treffen, ne? Ja. Also das sind sozusagen, wenn du willst, schwarze Rassisten in Amerika oder die zumindest, ne? Wir wollen es mal nicht übertreiben. Wir wollen ja nicht, dass der Podcast hier gesperrt wird. Das sind auf jeden Fall Black Power Aktivisten.
Ja.
Auf jeden Fall, ne? Aber dieser Anführer, der sagt immer schon so Sachen echt wie, keine Ahnung, jetzt geh doch mal mit Gewalt vor und so weiter und so fort.
Genau.
Und das untersucht er halt so ein bisschen. Und dann hört er irgendwo im Fernsehen oder im Radio, hört er sowas über den Ku Klux Klan.
Ich glaube, das war ein Zeitungsartikel, den er gelesen hat.
Ah ja, Zeitungsartikel, genau. Und ruft da mal an, aus Spaß, ne? Und gibt sich halt eben als Weiße aus. Und die kaufen ihm das ab. Und genau, dieser sein Kollege, der von Adam Driver gespielt wird, der für den Oscar bester Nebendarsteller nominiert ist, der geht dann halt für ihn ersatzweise hin, sozusagen. Ne?
Genau. Weil er sich da am Telefon so in Rage redet, dass er quasi mit seinem eigenen Namen und sowas schon voranprescht und dann eigentlich gar keine andere Wahl mehr hat, als dann irgendwie jemanden hinzuschicken, weil er kann ja selber schlechter hingehen.
Genau. Und ich finde den Film auf jeden Fall gut. Ich meine, den kann man sich angucken. Ich fand ihn gut. Ich würde ihn jetzt aber unbedingt nicht nochmal anschauen wollen.
Ja.
Ich finde auch, der hat so einen großen Logikfehler, ne? Also John David Washington, der den Ron Stivers spielt, ne? Das ist ja so dieser Mastermind hinter dem Plan, ne? Sozusagen, ja. Ne? Aber tatsächlich macht ja die ganze Arbeit der von Adam Driver gespielt wird, ne? Der Flip Zimmermann. Und er hat ja eigentlich nur den ersten Anruf gemacht. Normalerweise, warum sollte er denn weiter anrufen, den Typen? Weil irgendwann fliegt das ja auf, ne? Normalerweise, wenn da zwei verschiedene Stimmen agieren. Einmal vor Ort, der hat eine andere Stimme als der am Telefon, oder? Finde ich.
Jein, also ich weiß nicht. Ich habe bei anderen Filmkritiken rausgehört, dass der im Originalen die Stimme ja relativ gut verstellen kann.
Ja.
Also dass die wohl eine relativ ähnliche Stimme haben. Beziehungsweise, wenn die sich beide verstellen, wohl eine relativ ähnliche Stimme zusammen hinbekommen. Ja, das habe ich in der synchronisierten Version halt nicht gesehen. Ja, also ich habe den, wie gesagt, synchronisiert gesehen. Deswegen kann ich das nicht beurteilen.
Nee, das möchte ich auch gar nicht abstreiten. Nur, ich meine, ab dem zweiten Telefonat, da hätte es auch der Flip Zimmermann weitermachen können. Weißt du, wie ich das meine?
Ja.
Ne?
Ach so, ja.
Finde ich jetzt.
Ja, ne? Das stimmt.
Also irgendwie, aber da wäre vielleicht ein bisschen Spannung auch raus. Ne? Ja.
Genau. Was ich so ein bisschen komisch fand, also es wird halt so sehr mit Stereotypen gearbeitet in dem Film. Also, dass die Weißen beim Ku Klux Klan eben so extrem dumm sind. Also ich meine, das sind schon viele Hohlpratzen dabei, aber das ist halt wirklich diese White Trash-Schiene aus den USA. Also das typische Klientel, was eigentlich so in Trailerparks wohnt oder so.
Ja.
Also ich finde die halt schon zu dumm dargestellt. Das macht's halt zu einfach, dass du die halt da hast, sage ich mal. Ja. Das kriegst du halt sehr, sehr einfach auf dem Teller schon serviert.
Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich noch, was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Ach ja, das lässt ja auch ganz große Probleme eigentlich außen vor, warum das überhaupt Quatsch ist, so dieser ganze Rassismus in den USA. Ne?
Ja.
Stichwort Ureinwohner, ne? Aber mehr will ich dazu nicht sagen, sonst wird man wahrscheinlich auch noch gesperrt, ne?
Also, das ist der nächste Teil. Okay. Es kommen nachher noch genug Thesen, die wir aufstellen, weswegen wir gesperrt werden könnten. Deswegen ist es ja die große Rassismusfolge.
Ja, und wir wollen nur ein bisschen was ankratzen an der Oberfläche, ne?
Ja, wir gehen da auch gar nicht zu tief rein. Wir sagen nur, was falsch ist.
Also, ja, was mir aber überhaupt nicht gefallen hat, das war die Filmmusik. Das habe ich ja schon im Oscar-Special erwähnt.
Ja.
Auf jeden Fall diese Disco-Musik, die hat mir gut gefallen.
Ja.
Passt auch so ein bisschen. Aber diese Gitarre und so, das geht alles überhaupt nicht. Also das war ja richtig, richtig schlecht, finde ich.
Aber mir ist halt nur diese Disco-Musik so aufgefallen, fand ich. Also ich habe das war das Einzige, was ich so in Erinnerung hatte. Deswegen habe ich den ja auch irgendwie, ich glaube, für Filmmusik oder so vorne gesehen bei den Oscars.
Ja.
Dann was ich ganz furchtbar fand an dem Film, das Ende.
Ja.
Diese Dokumentation, die da 10 Minuten reingeschnitten war oder so.
Ja, was also.
Warum? Ne, also, warum muss das in den Film rein? Ne. Also jetzt mal ganz ehrlich.
Ja, gute Frage.
Es geht jetzt mal überhaupt nicht um den Inhalt oder sowas da drin war, sondern warum muss das in den Film rein? Das hat da nichts verloren.
Nee, finde ich auch. Das finde ich auch. Und der Film ist ja aber auch noch irgendjemand gewidmet, ne? Irgendwie mit diesen irgendwelchen Aufständen gab es da wohl.
Ja, ja, ich meine, da gibt es ja relativ viele in letzter Zeit.
Ja.
Und auch immer mehr wegen dem Rassismus von den Polizisten gegenüber den Schwarzen und so.
Ja. Hier steht auch noch 6 Minuten Standing Ovation beim Cannes Film Festival. Also hätte ich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht, hätte ich nicht gemacht.
Wärst du alleine sitzen geblieben? Das wäre vielleicht ein bisschen komisch interpretiert worden. Wenn du als weißer Mann als einziger bei dem Film sitzen bleibst und dann eben nicht klatscht. Buh.
Naja, gut, da wäre ich doch mit aufgestanden. Ne? Wenn das Wahrheitsministerium mir zuguckt.
Ja.
Nee, ich meine, der Film ist in Ordnung, aber ich finde ihn jetzt auch nicht hier so eine große Offenbarung.
Ja, das stimmt.
Oder?
Also ich habe halt ein bisschen Angst, dass er so hervorgehoben wird, eben wegen der politischen Lage in den USA. Dass er deswegen eben so ein bisschen hervorgehoben wird. Eben wie genau Roma dann wahrscheinlich ziemlich abgefeiert werden wird, weil es eben Mexikaner sind und weswegen Black Panther überhaupt so viele Nominierungen hat.
Ja, und dieser Topher Grace, der diesen David Duke spielt, ne, der hat ja auch irgendwie immer so ein paar Sachen gesagt, die man ja auch zum Beispiel dem Präsidenten im Mund legen könnte, ne?
Ja.
Die er so ähnlich gesagt hat, ne?
Ja.
Was ja eigentlich auch schon ganz schön irgendwie ein bisschen krass ist.
Was dann zu einfach ist.
Ja.
Das ist dann auch wieder Oscar-Bait.
Ja. Na, wahrscheinlich.
Bei Green Book wird es ja ähnlich sein. Aber da bin ich mal gespannt, den wollten wir uns jetzt demnächst anschauen. Der kommt jetzt, glaube ich, in Deutschland ins Kino. Möchtest du noch was sagen zum Film?
Nö. Ich glaube, ich habe eigentlich alles dazu gesagt.
Gut.
Dann
kommen wir
weitermachen mit Metropolis, ja.
Genau, du hattest mir Metropolis gegeben. Vorweg, also ich weiß nicht, wie viel man eigentlich über den Film sagen kann. Also da können wir wirklich wahrscheinlich zwei einzelne Stunden Filmbesprechungen machen, nur über den Film.
Ja.
Du kannst da so viel reininterpretieren, da gibt es mittlerweile so viele Abhandlungen, wissenschaftliche Werke drüber. Es ist halt auch, ich glaube, mittlerweile zum UNESCO nicht Weltkulturerbe, sondern irgendwie anders, aber sowas Ähnliches aufgenommen worden.
Ja.
Auf jeden Fall als Kultur oder kulturell wertvoll markiert.
Ja.
Film ist von 1927. Der Regisseur ist Fritz Lang. Und bei uns ging es jetzt aber um die restaurierte Version von 2010. Da ist nämlich 2008 in Buenos Aires, warum auch immer in Buenos Aires, eine Filmrolle gefunden worden, wo eben fehlendes Material drauf war, womit der Film zu Ende gemacht wurde einfach. Es wurde zusammengeschnitten und wir haben ja beide die 2010er bzw. 2011er Version gesehen. Da ist das ja speziell gekennzeichnet, was quasi aus dieser Filmrolle stammt, weil das ja ein bisschen verkrieselter ist und das Bild ist ein bisschen verändert worden. Aber der Ton passt ja trotzdem. Der ist ja, glaube ich, dann nachträglich eingespielt worden, oder?
Ja, von einem Orchester.
Das von einem Orchester halt nachträglich reingemacht wurde. Das dachte ich mir nämlich.
Das muss man, glaube ich, auch machen. Also sowas geht, glaube ich, im Original schief. Oder? Ja. Wenn man das nochmal abspielen.
Na, gibt es da überhaupt? Gab es das überhaupt da? Waren da Tonspuren dabei? Das waren doch eigentlich nur Filmrollen und das war immer mit Orchester eingespielt, oder?
Ja. Das ist eine gute Frage, weil da gibt es ja auch mehrere Kopien davon.
Ja.
Ich glaube nicht, dass es da. Naja, es ist ein Stummfilm, ne? Aber ob die da bei jeder Aufführung ein Orchester hatten, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ja, irgendwie willst du es denn sonst machen?
Ja, oder vielleicht ist eben das ist auch eine Interpretation, ne?
Ja, könnte ich mir vorstellen.
Auch sein.
Weil sonst hätten sie ja Noten haben müssen, die exakt auf die Länge von dem Werk passt. Und das geht ja schon mal gar nicht, weil das ja zusammengeschnitten ist.
Ja.
Gut. Erstmal was ein bisschen zu der Geschichte. Das ist in drei Akte aufgeteilt. In den Auftakt, in das Zwischenspiel und in das Furioso. Das Finale. Ja. Im Auftakt wird so ein bisschen erklärt, wie ist eigentlich so die Welt da? Wie ist das interpretiert? Wann spielt das? 2400 irgendwann, oder? Ich glaube, das wird dann nicht irgendwie im Film nicht gesagt, aber ich meine, das irgendwie gelesen zu haben, dass das 2400 irgendwann spielt.
Okay.
Auf jeden Fall gibt es da eine Oberschicht, eine Arbeiterschicht und das dazwischen sind eben die Maschinen, beziehungsweise die Herzmaschine, die das Ganze am Leben hält. In der Oberschicht wird es eben so dargestellt, da gibt es den Jo Fredersen, das ist quasi so der Anführer von der ganzen Stadt. Der wohnt in diesem neuen Turm von Babel, wird auch, glaube ich, namentlich erwähnt, ne? Neuer Turm von Babel.
Ja,
da gibt es dann auch noch die Querverweise zum Turmbau von Babel, da kommen wir dann aber später nochmal dazu. Die Oberschicht lebt im Reichtum, im Luxus, da gibt es Sport, die haben ein Paradies und was mir aufgefallen ist, die Uhren da haben 24 Stunden. Weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Weil bei den Arbeitern, die Arbeiter werden so alle gleich dargestellt, da gibt es keine Individuen, die werden so alle im Gleichschritt, laufen die zur Arbeit und gehen auch alle im Gleichschritt wieder raus. Die haben nur Nummern, da gibt es keine Namen und die haben nämlich 20 Stunden am Tag. Da haben die Uhren nur 20 Stunden, aufgeteilt in zweimal 10-Stunden-Schichten.
Okay, nee, das ist mir noch nie aufgefallen. Krass.
Ich habe da auch keine Interpretation für, warum die Reichen 24 Stunden haben und die Armen quasi nur 20 Stunden.
Das ist aber richtig interessant. Tino, was kriegst du denn alles raus, Mensch, mein lieber Schwan?
Tja, deswegen machen wir sowas.
Ja.
Und auf jeden Fall eines Tages tauchen dann so ein paar Kinder zusammen mit einer Frau in diesen Gärten auf. Also die kommen quasi mit dem Fahrstuhl hochgefahren. Ja. Und der Sohn von dem Jo Fredersen, Freder, Fredersen dann wahrscheinlich, also Freder heißt er, wird glaube ich immer nur mit Vornamen genannt, erblickt dann eben diese Frau mit den Kindern und verliebt sich sofort in die und will natürlich rausfinden, wo...
Na, was denn sonst?
Ja, genau. Und will dann halt rausfinden, wo die herkommt und folgt ihr in diese Unterstadt zu den Arbeitern.
Ja.
Sieht dann eben, wie das Leben da so ist und zu dem Zeitpunkt explodiert da unten eine Maschine.
Ja.
Weil die, glaube ich, überhitzt, also so wird es dargestellt, und dann eben explodiert. Und ja, da tauchen so Pläne auf bei den toten Arbeitern. Und die werden erstmal so ein bisschen verheimlicht von diesem, oh, wie heißt der, hast du den Namen gemerkt? Ich habe es mir nämlich nicht aufgeschrieben. Dieser Berater oder so von dem Chef. Auf jeden Fall werden die halt erstmal so ein bisschen unter den Tisch gekehrt.
Ist das Josaphat? Nee.
Ja, ich glaube, der ist das.
Ja.
Und die gelangen dann aber zu dem Chef, zu dem Jo Fredersen. Und der, also auch mit der Nachricht, okay, die tauchen jetzt immer wieder auf in letzter Zeit und der möchte der ganzen Geschichte halt nachgehen, wo kommen die eigentlich her? Und ja, dann nimmt er eben diese Pläne und geht damit zu seinem nächsten Berater, kannst du nicht sagen, aber der höchste Wissenschaftler oder der einzige Wissenschaftler in dem Film, dieser Rotwang. Zu dem geht er eben hin und sagt, hier, wie sieht's denn aus? Was sind denn die Pläne? Und die kommen dann aber gar nicht so richtig dazu, die zu besprechen erstmal.
Ja.
Sondern da geht's eher darum, dass der Rotwang eben zeigt, hier, ich habe denn so einen Maschinenmenschen eben gemacht. Und der soll, glaube ich, das Abbild von seiner ehemaligen Geliebten zeigen, also diese Hehl. Und da ist jetzt aber das Interessante, dass diese Hehl eben auch die Ex-Frau vom Jo Fredersen ist. Also die verstorbene Frau von dem. Das heißt, genau, die Frau ist halt vom Rotwang zum Fredersen gegangen. Und das ist eigentlich schon mal der erste Konfliktpunkt, den die haben. Das lässt er sich aber gar nicht so anmerken. Das taucht dann eben erst später auf. Der Freda, also der Sohn, ist halt immer noch dabei, in der Unterstadt quasi rauszufinden, wo die Frau ist und taucht da so ein bisschen in das Arbeiterleben ein, tauscht dann auch den Platz mit einem Arbeiter, also er übernimmt dann quasi die Schicht für ihn, indem er so irgendwelche, ich weiß gar nicht, was das ist, so Kontakte herstellt zwischen irgendwelchen Lampen und Leitungen und sowas und kriegt dann halt mal mit, wie das Arbeitsleben ist und wie schwer und hart das da ist. Und kriegt dann aber auch so einen Zettel zugesteckt von so einem Kollegen, von einem anderen Arbeiter, dass da so ein geheimes Treffen ist und dass er da auch kommen soll. Und da spricht eben diese Frau, die er vorher gesehen hat, und erzählt dann vom Gleichnis vom Turmbau zu Babel. Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen abgeändert dargestellt, also nicht so, wie es eigentlich die ursprüngliche Geschichte war. Aber dass das halt ein bisschen mehr zu der Geschichte da passt.
Ja.
Und auch eben diese zwei Spaltungen zwischen der Oberschicht und der Unterschicht und dass die Arbeiter quasi sich auflehnen könnten und halt das Gleichnis erstmal erzählt.
Genau. Und man merkt schon, es ist ein stark christlich geprägter Film. Ne?
Ja, genau. Auf jeden Fall christliche Metaphern und sowas. Das kann man dann aber, wie gesagt, das gibt halt viele Interpretationsweisen. Da kommen wir dann aber später nochmal dazu. In der Zwischenzeit sind dann aber dieser Jo und der Rotwang, die halt eben noch diese Maschinenmenschen angeguckt haben. Da hat der Rotwang zu Jo eben gesagt, ja hier, diese Pläne, das sind die Kanalisationen, glaube ich, von der Stadt. Oder das sind geheime Katakomben. Aber von meinem Keller aus können wir da hingehen und ich habe da einen geheimen Zugang und wir gehen da mal hin. Und die sehen eben auch dieses Gespräch oder diese Predigt von dieser Maria, sehen die eben aus dem Kellerabteil raus. Und das passt denen halt gar nicht, weil die halt diese Maria als Gefahr empfinden und sagen, hier, die stichelt ja die Arbeiter auf und die arbeiten dann gar nicht mehr richtig. Und Rotwang, seh mal zu, dass du deinem Maschinenmenschen quasi das Gesicht von der Maria gibst, damit die quasi das kontrolliert. Und da denkt er sich, ja, hier, zack, die entführe ich jetzt.
Genau.
Das ist dann das Ende von dem ersten Akt. In dem Zwischenspiel gibt es dann, glaube ich, am Anfang direkt so eine Szene in so einer Kirche oder in so einem Dom, mit diesen 7 Todsünden.
Ja.
Diese 7 Figuren, die da eben an der Wand stehen.
Ja.
Das ist dann auch nochmal eine Metapher, die dann auch jetzt später dann dazu kommt, wo nämlich Maria quasi ist ja eben gefangen worden und ihr Gesicht wird quasi auf den Maschinenmenschen transferiert oder kopiert. Mhm. Und dieser Maschinenmensch tanzt dann eben für die Oberschicht in so einem, ja, weiß nicht, Etablissement, sagen wir mal, und betört da quasi die Männer. Und da gibt es dann eben verschiedene Anleihen immer zu dieser Hure von Babylon, wo dann die Bilder quasi ineinander übergehen und auch diese 7 Todsünden, die eben noch in diesem Dom waren, die erwachen da quasi zum Leben. Was so als Symbol vielleicht sein kann, dass ab jetzt quasi so der Tod und der Schrecken erwacht über der Stadt und da jetzt quasi so seinen Weg beginnt, sag ich mal. Also dass der Tod jetzt über die Stadt kommt.
Mhm. Ja.
Das ist jetzt aber auch schon das Ende vom Zwischenspiel. Das war auch, glaube ich, gar nicht so lang. Das einfach jetzt nur so, war halt nur so der Weg zum großen Finale. Und da ist es jetzt so, dass in dem Furioso eben beginnt damit, dass dieser Maria-Maschinenmensch immer weiter für die tanzt, für die Oberschicht. Und die halt immer mehr betört und die sich gegeneinander aufsticheln. Und die dann auch Mord und Totschlag so über sich bringen. Also die prügeln sich dann richtig, die bringen sich um, weil die eben so bezürzt sind von diesem Maschinenmenschen.
Genau.
Und das ist halt so das, was der Rotwang als erstes versucht hat, quasi so die Oberschicht gegenseitig aufzusticheln. Weil es ist von ihm seine Rache quasi an diesen Fredersen, weil er ihm die Frau weggenommen hat. Und dann hat er jetzt gesagt, hier, nicht du hast mir die Anweisung gegeben, dass ich quasi den Maschinenmenschen gegen die Arbeiter einsetze, sondern ich habe dem Maschinenmenschen jetzt gesagt, dass er erstmal die Oberschicht quasi auslöschen soll.
Ja.
So. Jetzt ist aber das Problem, dass eben dieser Maschinenmensch dann auch zur Arbeiterschaft geht, also quasi auch in die andere Richtung, und da eben predigt, hier, ihr seid hier doof, ihr seid viel mehr, ihr müsstet euch eigentlich mehr gegen die Maschinen, also gegen die Maschinenmenschen, gegen die Maschinen auflehnen und gegen eure Herrscher. Und da beginnen die dann eben die Maschinen zu zerstören. Und weil aber die Maschinen kaputt gehen, also insbesondere diese Herzmaschine, ersäuft dann die Stadt.
Genau.
Also da gibt es eine riesige Überflutung und die Menschen retten sich oder versuchen sich zu retten. Und der Freda gemeinsam mit der Maria retten dann eben zum Beispiel die Kinder alle aus der Stadt, weil sie die in dieses Paradies eben da hochfahren mit dem Fahrstuhl. Und das kriegen die ganzen Bewohner der Stadt, beziehungsweise die Arbeiter kriegen das aber gar nicht so richtig mit und die suchen dann ihre Kinder und geben natürlich dann dieser Maria, weil die ja genau aussieht wie dieser Maschinenmensch, natürlich die Schuld und die wollen die dann auf den Scheiterhaufen verbrennen.
Mhm. Genau.
Und da ist dann aber in dem Tumult geht das so ein bisschen unter und die verwechseln dann diese Maria mit dem Maschinenmenschen. Also die jagen Maria und im Endeffekt kriegen sie aber den Maschinenmenschen und verbrennen den auf den Scheiterhaufen. Und zum Ende hin stirbt dann der Rotwang noch in so einem heißen Kampf mit mit wem?
Der erste große Filmkampf der Geschichte, ne?
Ja, genau. Mit, ich weiß nicht, mit Freda? Ich glaube, mit irgendeinem auf jeden Fall auf der Spitze von dem Dom, auf dem Dach.
Ja.
Kämpfen die dann. Und da stirbt er dann. Und dann gibt es eben ganz am Ende so das allversöhnliche Bild, wo dann eben der Maschinenbediener, also der Mann, der quasi für die Herzmaschinen zuständig ist, reicht dem Jo Fredersen die Hand.
Genau.
Und was dann quasi so die Vermittlung ist zwischen der Arbeiter und dem Hirn. Und da ist eben quasi das Herz im Mittelpunkt, der Mittler, also der...
Genau.
Ja, genau, der Mittler.
Ja, Tino, nämlich der Mittler zwischen Hirn und Hand.
Genau,
der
das
muss
was ja auch direkt
Herz
am Anfang,
sein.
Das am Anfang schon gesagt wurde.
Und am Ende auch nochmal, ne?
Genau.
Glaube ich, oder?
Genau. So.
Ja.
Ne, sind es jetzt halt diese ganzen verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten, die es da gibt.
Ja.
Und ich glaube, da können wir wirklich mehrere Sendungen mitfüllen.
Ja, also ich fand den Film auf jeden Fall sehr interessant und gut. Also ja. Ich fand ihn spannend und gut gemacht. Und ich war halt total beeindruckt von der Technik, ne, was sie damals schon konnten. Das ist
krass. Also wenn man überlegt, dass der Film jetzt wirklich bald 100 Jahre alt wird.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Und er hat damals schon 4 Millionen Reichsmark gekostet. Mich würde halt interessieren, was das inflationsbereinigt ist. Wenn man das mit heutigen Standards vergleicht.
Ich glaube, ich habe in einem Artikel gelesen, das wären so ungefähr 16 Millionen Dollar.
Das ist aber gar nicht viel.
Nee, das ist nicht viel. Stand 2016 ist das.
Okay.
Also Deflation, Inflation, rein und rausgerechnet sozusagen, ne? Genau.
Aber das erscheint mir wirklich sehr wenig eigentlich.
Ja.
Und jetzt aber die ganzen Sachen, die man so hinter quasi den ganzen Geschichten mal da erfährt. Dieser Mensch, der die Herzmaschine bedient, der Crude.
Genau.
Das ist der Vater von Götz George. Wusstest du das? Der das spielt.
Ah. Heinrich George. Genau. Ah ja. Das ist interessant.
Und der hat dann aber, dem sind dann aber auch noch Machenschaften mit der NSDAP, glaube ich, nahegelegt worden. Nach dem Film. Und der ist, glaube ich, dann auch irgendwo im Arbeitslager umgekommen. Von der Roten Armee quasi gefangen genommen.
Ah, okay. Das weiß ich nicht.
Nee. Was war noch? Der Mann, der den Rotwang gespielt hat.
Ja. Ah ja, hier steht es, genau. Speziallager Sachsenhausen, Oranienburg.
Genau.
Ist er gestorben, ja.
Der Mann, der den Rotwang gespielt hat, der war bis kurz vor der Entstehung von der Geschichte, glaube ich, mit der Frau zusammen, die das geschrieben hat. Wie diese Town. Ich glaube, du hast ja gerade Wikipedia offen, denke ich mir. Du kannst immer kurz den Namen mal vorlesen, wie die Frau hieß, die das geschrieben hat.
Die Frau hieß, die das geschrieben hat, Thea von Harbu.
Harbu, genau. Und die war nämlich erst mit dem Schauspieler zusammen, der den Rotwang gespielt hat.
Ja.
Ist dann aber später zu Fritz Lang gekommen. Quasi war dann später mit dem zusammen.
Ja.
Also mit dem Regisseur vom Film. Und sie, also die Frau, die das quasi geschrieben hat, ist dann eben auch an Fritz Lang rangetreten und hat die beiden miteinander quasi so kennengelernt, also verbunden miteinander. Dass der gesagt hat, hier, du willst den Film drehen, ich habe hier den perfekten Rotwang für dich. Also alles abgemachten Geschichten. Also die Frau, die es geschrieben hat, war mit dem Regisseur zusammen und vorher mit dem Antagonisten.
Ja.
Und hat die quasi miteinander kennengelernt.
Ja, Connections, ne?
Genau, so ist es. Und jetzt kommen wir aber eigentlich, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon zur Verschwörung kommen, weil es gibt, wie gesagt, verschiedene Interpretationsansätze. Du hattest eben gesagt, dass mit der Religion.
Ja.
Religion auf jeden Fall sehr wichtig. Mit dem Babylon. Ich weiß gar nicht, wie man das sonst noch in so einen religiösen Ansatz bringen kann. Wie würdest du da jetzt noch andere religiöse Interpretationsmöglichkeiten einfließen lassen?
Naja, also zum Beispiel, ich würde das schon in den Kontext stellen, so Christentum und dann Satanismus auf der anderen Seite, würde ich sagen. Denn diese Maschinenfrau, ne, da ist ja ein ganz dicker Drudenfuß dahinter, also ein Pentagramm, ne?
Ja.
Das ist ja umgedreht. Das kennt man ja irgendwo her. Das ist ja immer mit Satanismus assoziiert. Ja. Und macht auch Sinn, denn diese Maschine, die ist ja seelenlos, ne?
Ja.
Und soll und spielt alle gegeneinander auf. Ne?
Ja, das macht aber nicht die Maschine, das macht der Typ.
Ja, genau.
Weil er sie ja quasi
der kann ja dann,
befiehlt.
Ja. Der erfindet das, genau.
Genau. Ich habe auch noch gelesen, da gibt's halt ein extreme Parallelen zum Kapitalismus, wie ihn sich Karl Marx vorgestellt hat.
Ja.
Also auch mit dieser Oberschicht, diese Klassengesellschaft generell. Und da kann man schon so sehen, dass diese Herzmaschine eben als Wirtschaft dazwischen fungiert. Weil im Endeffekt ist die Herzmaschine das, was also die Arbeiter betreiben, die Wirtschaft in dem Sinne jetzt, damit die Reichen da oben reich sein können.
Ja.
Aber ohne die, also wenn die Arbeiter sich so auflehnen, dass sie die quasi die Wirtschaft kaputt machen und da nichts mehr läuft, dann ersaufen sie halt auch da dran.
Ja, das ist ja auch interessant in dem Sinne, genau. Also der Herzmaschinenwächter, der sagt das ja immer, ne, hier, seid ihr ein bisschen irre, ihr müsst doch mal überlegen, was ihr macht, ne?
Ja.
Weil, wenn das Ding kaputt geht, da steht die ganze Stadt unter Wasser, ne?
Ja.
Wo die alle wohnen, ne?
Genau. Also im Endeffekt ist es das, was sie quasi unterjocht und also zu Arbeitern macht und quasi ihr schlechtes Leben quasi so symbolisiert.
Ja.
Aber ohne geht's eben nicht, weil sie dann gar nichts haben.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sehen. Also das hat ja dieser Fred Fredersen erfunden, ne? Irgendwann. Ja. Am Reißbrett, da liegt ja auch, was weiß ich, rum hier, ne? Zirkel und so Kram. An seinem Reißbrett. Yeah. Und das ist ja dann nun eben, tatsächlich hat er das ja dann so konzipiert. Der wird ja auch Architekt genannt oder irgendwas, ne?
Genau.
Oder?
Ja, irgendwie.
Das hat er eben so gemacht, dass er eben halt in Saus und Braus leben kann. Und die Maschine ist eben sein Druckmittel, ne? Da kommt halt keiner mehr vorbei. Die müssen die halt befeuern, sonst gehen sie kaputt.
Ne? Genau.
Genau. Ja. Da fehlt eben das Herz auch, ne? Und wir wissen ja, der Mittler zwischen Hirn und Hand, das muss eben das Herz sein, ne? Ja, was anderes geht's wirklich nicht.
Sehe ich genauso, Tim. und dann hatten wir ja, muss man jetzt ein bisschen, also kurz mal so ausholen, hatten wir ja kurz einen Disput, wo wir über den Film so ein bisschen am Anfang gesprochen haben, weil ich der Meinung war, dass der Film antisemitische Tendenzen hat.
Ja.
Und das hatte ich dir ja geschrieben und du meinst halt, also dass man das eben nicht so sehen kann. Und
jetzt muss ich aber sagen, ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Genau. Also das ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
Und das, ich hab da eben am Anfang, das war so ganz komisch eben die Darstellung von dem Rotwahn.
Ja.
Und gerade auch der Name. Und dann habe ich eben ein bisschen darüber recherchiert im Internet. Und es gibt halt so gewisse Verschwörungstheoretiker, nenne ich es mal, weil das relativ haltlose Sachen sind, die da immer in den Texten drin stehen, die es aber auch so sehen. Also die haben das eben dann relativ weit interpretiert und haben dann eben gesagt, okay, dieser Rotwang, auch mit der Erklärung, Rotwang wäre ein typisch jüdischer Name, was man jetzt so sehen kann oder eben auch nicht. Ob das jetzt typisch ist, sei jetzt mal so dahingestellt. Werde da eben so dargestellt, wie man sich quasi den Juden stilmäßig in dieser Zeit eben, man musste halt immer bedenken, das war die Zeit des Nationalsozialismus, beziehungsweise ganz kurz davor, wo das jüdische Bild eben in der Gesellschaft noch nicht so, also nicht, einfach nicht positiv war. Und dass er eben, dieser Rotwang, eben so dargestellt wurde, klubschäugig, mit der Hakennase, so diese verstrüppelten Haare, also als verrückter Wissenschaftler, in sich gekehrt, rachsüchtig und versucht, die Menschen gegeneinander aufzuspielen. Und es gibt wohl auch Leute, die da neben dem Pentagramm auch noch irgendwo in seiner Wohnung, also wo er dann die Maria gefangen hält, da irgendwo einen Davidstern gesehen haben wollen. Habe ich jetzt aber extra nicht nochmal, also habe ich jetzt nicht nochmal extra nachgeschaut. Ist mir auch nicht aufgefallen. Nee. Soll da nur irgendwo im Türrahmen eingeritzt sein oder so.
Okay.
Ist jetzt aber nicht so direkt ins Auge gesprungen.
Ja, man muss dazu sagen, ne, also verschiedene Symbole aus der Zeit des Dritten Reichs, die gibt es jetzt in Indien, ne, und haben eine ganz andere Bedeutung. Ne? Also das wurde ja alles zum Beispiel geklaut. Ne? Also so ist es ja nicht.
Ja, aber ich meine, der Film ist kurz vorm Dritten Reich entstanden.
Ja.
Und hat da auch natürlich andere, du musst den Film halt anders interpretieren, als wenn du den jetzt machen würdest, so.
Ja, aber da spricht für mich also ganz viel dagegen, weil erstens mal, auf den ersten Blick kann ich das überhaupt nicht erkennen, ne?
Ja.
Dann das Zweite, der Produzent Erich Pommer, der ist selber Jude gewesen, ne?
Genau.
Der den Film produziert hat, der hat ja auch richtig, richtig viel Geld damals gekostet, ne?
Ja.
Und das ist ja eigentlich so gewesen, dass der sich damit fast in den Ruin getrieben hat.
Ja.
Und eben deshalb, ich weiß gar nicht, wie die Filmfirma hieß, auf jeden Fall haben sich dann dort so eher nationalsozialistische Strömungen eingekauft in die Produktionsfirma, was danach erst anfing.
Ja.
Der Erich Pommer ist ja genauso wie der Regisseur Fritz Lang, die sind ja beide nach Amerika. Also der Josef Goebbels ist auf den Fritz Lang zugekommen und hat gesagt, hier, du machst super Filme, mach doch mal was für uns, ne?
Ja.
Und die Nacht drauf, der hat noch nicht mal das Geld vom Konto abgehoben und ist er dann nach Amerika abgehauen.
Ja. Ne? Also, und das Ding, man muss auch dazu sagen, dass diese Frau, sag den Namen bitte nochmal kurz.
Thea von Harbou.
Genau. Die hat das Buch ja geschrieben. Die hatte quasi die Idee dahinter. Ja. Und das Ding ist aber, dass sie auch eben nationalsozialistische Tendenzen hatte und sich immer mehr zu der Partei eben bekannt hat und später da eben auch für geschrieben hat oder da eingetreten ist. Und als das aber so rauskam, hat sich ja Fritz Lang von ihr getrennt, weil er eben da die Sache nicht mitgehen wollte.
Ja.
Also ist ja die nächste Sache, wo er sich quasi wirklich offensiv davon distanziert hat.
Ja,
aber
ich finde das wirklich schwierig auch, ne? Also, ich keine Ahnung, das ist ja...
Das ist wirklich eine Interpretation, wo man eben dann sagt, also wenn du die ganze Hintergrundinformationen hast, die wir jetzt extra deswegen auch rausgesucht haben, die so tief gehen wir ja bei Filmen meistens nicht rein.
Nee, genau.
Aber das fand ich jetzt eben interessant, weil es mir auf den ersten Blick erstmal so ins Auge gesprungen ist. Und da habe ich gedacht, okay, guck's halt mal drüber. Wie kriegst du Informationen? Und dann findest du halt so Interpretationsmöglichkeiten, wo das so ein bisschen so dargestellt ist. Und dann liest du wieder weiter darüber nach, wo sind die Blogs überhaupt her? Was sind das für Webseiten? Und dann klingt das halt schon meistens nach Verschwörungstheorien. Und dann guckst du halt mal, wie ist das mit dem Produzenten, mit der Schriftstellerin, mit dem Regisseur und so.
Ja.
Und dann kommst du halt dahinter, dass das haltlos ist.
Ja, so auf jeden Fall. Ich meine, gut, ne, wir waren nicht dabei. Das ist, kann alles möglich sein.
Genau.
Ne? Aber das ist schon klare politische Tendenz, in das sie geht. Also das ist eher, das kann man so rein interpretieren und das kann eine Meinung sein. Aber das ist halt, die Fakten sprechen dagegen, sage ich mal so.
Ja.
Ne? Ja.
Genau.
Genau. Und außerdem, was man noch dazu sagen muss, ne? Also dieser Rotwagen, wie der dargestellt worden ist, also der ist ja eine Inspiration gewesen für tausende von verrückten Wissenschaftlern, die danach kommen, ne?
Er war ja selber nur eine Inspiration von Frankenstein. Was halt wirklich als Inspiration dafür dienen soll. Weil der Maschinenmensch ja im Prinzip auch Frankenstein ist.
Genau. Da gibt's ja die Filme, ne? Hier Brasil, Matrix, ne? Die können sich alle auf Metropolis beziehen. C-3PO von Star Wars, den wird es wahrscheinlich nicht so gegeben haben ohne den Film, wenn du so willst.
Das sieht doch sehr ähnlich aus.
Ja, Tim Burtons Batman-Filme, die Stadt, die sieht auch so ähnlich aus.
Ja.
Ne? Dann, was gibt's denn noch hier? Hast du gewusst zum Beispiel, der Film, der hat eine ganz spezielle, also das ist ja für die damaligen Verhältnisse ist ja wahnsinnig gut inszeniert, ne? Und der hat bestimmte Spiegeltechniken benutzt, eben für diese, auch für die Städteerstellung und sowas in dem Film, ne?
Okay.
Und das wurde dann erst wieder benutzt in einem Film später, aber auch fast 100 Jahre später, weil es eben dann erst möglich war, in den USA das kostengünstig zu machen. Und zwar war das bei Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs.
Ehrlich?
Ja.
Inwiefern, wofür haben sie es da benutzt?
So genau habe ich nicht recherchiert. Auf jeden Fall geht es da um Eugen Schifftan, der hat das gemacht.
Okay.
Der hat Spiegel benutzt, um die Schauspieler in so Miniaturmodelle, in so Zeichnungen reinzusetzen. Ja. Ne? Wahrscheinlich in diese Richtung geht das da, vielleicht sogar bei den Massenschlachten, das kann ja sein. Ne? Genau.
Okay.
Ja. Ansonsten, was gibt's da noch? Ach so, ja, viele Statisten kamen da ja zum Einsatz, ne? Das Wasser war da wirklich echt.
Ja.
Und die sind ja da, 200, 300 Mann sind da reingesprungen, ne?
Ja.
Also,
das ist schon krass.
Ja.
Was wollte ich jetzt noch sagen? Weiß jetzt gar nicht. Also über den Film an sich würde ich jetzt so nichts mehr sagen. Ich fand ihn gut.
Nee. Ja, ich auch.
Ich hätte wahrscheinlich, also ich habe ihm jetzt 4 von 5 Sternen gegeben, ich hätte wahrscheinlich mehr gegeben, aber es ist in, also zur jetzigen Zeit einfach schwer, den zu gucken. Also du kannst den schauen wollen, aber du musst halt wirklich auch die Muße mitbringen, sag ich mal, das gucken zu wollen, weil 2,5 Stunden schwarz-weiß, Stummfilm, der teilweise noch krisselt wegen diesen ganzen restaurierten Geschichten, das ist schon hart. Da musst du Filme schon mögen. Das guckst du nicht nebenbei weg.
Genau. Und was ich noch sagen wollte, diese Brigitte Helm, die fand ich auch sehr beeindruckend als Schauspielerin.
Ja.
Weil am Anfang denkst du ja, diese, was ist das, so eine Predigerin? Naja, komm hier, sowas kann ja jeder. Ja. Aber wo die dann diese Maschinenfrau da so gespielt hat, das fand ich auch richtig stark. Ne?
Aber generell, was aufgefallen ist, dass die sind ziemlich am Overacten in dem Film. Also die machen viel mit Händen, Füßen und alles groß und breit.
Ist ja ein Stummfilm, ne?
Ja. Aber Mimik und Gestik hätte auch gereicht. Also das macht sie halt schon besser als ihre männlichen Kollegen.
Ja, genau, genau. Ja, so, da hätten wir das, ne?
Ja.
Und da fehlt jetzt eigentlich nur noch die allwöchentliche Filmverschwörung der Woche.
Haben wir dafür noch genug Zeit?
Ja. Na klar, oder? Gut. Was sagst du?
Ja, also wegen mir immer.
So, da fange ich jetzt mal an, Tino, und zwar mit meiner Filmverschwörung. Also was heißt meine Verschwörung, ist es natürlich nicht. Ich habe das mal rausgesucht und die habe ich jetzt schon so ewig hier rumliegen. Die muss ich jetzt mal kurz vorholen hier. Ja, ist ja gut, die springt mich nämlich fast schon an. Die liegt schon 2 Monate hier rum. Und zwar geht es darum, es gibt jemanden, wir haben doch schon mal über die Mondlandung gesprochen und Stanley Kubrick, ne?
Ja.
Und da gibt es jetzt einen, der hat sich die Mühe gemacht und hat von 1971 bis 2016 alle amerikanischen Produktionen aufgeschrieben, in denen das ein Thema war. Hm. Und da fangen wir jetzt einfach mal an. Ne? Also, 1971 James Bond Diamantenfieber. Ne? Da gibt es erstmal so eine Mondbasis, wo der James Bond damit abhaut, dann mit einem Mondbuggy. 1972 gibt es einen Film, der heißt Top of the Heap. Okay. Dann 1977 gibt es den Film Capricorn One. Da geht es direkt um so eine Fake-Mars-Landung. 1980 The Shining. Kennst du ja den Film, ne?
Ja.
Das habe ich dir ja schon mal erzählt mit dem Pullover, wo das Kind so da sitzt. Das hat einen Pullover an und da ist eine Rakete drauf und da steht er dann so auf, ne? Die Rakete hebt dann ab. 1992 Sneakers heißt der Film, glaube ich, ne? Ja, da wird das erwähnt. Dann folgende Serien zum Beispiel auch. 1998 King of the Hill. Staffel 2, Folge 12. Dann 2002 Believe Nothing. Staffel 1, Folge 1.
Da ist aber der Name auch schon Programm.
Genau, genau. 2002 Friends, kennt man, ne? Staffel 9, Folge 8. 2002 auch in dem GTA-Spiel Vice City. Da kann man auf eine so eine Mond in ein Studio gehen, wo diese Mondlandung nachgestellt wird.
Ja.
Dann 2003 Looney Tunes Back in Actions. Das steht auf einer Videokassette, wenn man an einer bestimmten Stelle im Film Stopp drückt, kann man das auf einer Videokassette im Hintergrund sehen, die in so einem Videorekorder steckt, hier Aufnahmen von der Fake-Mondlandung oder so, ne? 2004 im Rammstein-Musikvideo Amerika.
Hm.
2005 Wilde 70er, Staffel 7, Folge 13. 2005 Family Guy, Staffel 2, Folge 9. Und dann nochmal 2 Jahre später Staffel 4, Folge 4. Was steht hier? 2006 RV mit Robin Williams. Das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. 2006 auch in einer Red Bull-Werbung. Dann 2007 im Film Vermächtnis der Tempelritter. Da steht im geheimen Buch des Präsidenten. Dann 2007 My Name is Earl, Staffel 2, Folge 19 und Staffel 3, Folge 9. 2008 American Dad, Staffel 4, Folge 7. 2009 Futurama, Into the Wild, Green Yonder heißt die Folge. 2009 in der Serie Leverage, Staffel 2, Episode 5. 2013 Doctor Who, Staffel 7, Episode 12.
Kommst du jetzt noch auf den Punkt?
Ich bin gleich fertig. 2013 30 Road oder sowas, Staffel 7, Episode 11. 2013 Arrested Development, Staffel 4, Episode 4. 2013 im Imagine Dragons Musikvideo On Top of the World. 2014 Interstellar, wird es in den Geschichtsbüchern so dargestellt, als ob das gefälscht wird. 2015 bei den Minions. 2015 auch Moonwalkers. Und dann gibt es 2016 noch einen Film, der heißt Operation Avalanche. So, jetzt kann ich den Zettel auch endlich wegmachen.
Du wolltest das jetzt nur vorlesen.
Ja, nee, das wollte ich mal sagen. Ja, das ist doch total interessant. Oder findest du nicht?
Ich dachte, da kommt jetzt noch so eine Interpretation, dass der wirklich, oder noch eine Erzählung, dass der irgendwas mehr rausgefunden hat und nicht, dass das in irgendwelchen Fernsehsendungen vorkam.
Naja, gute Frage. Der interpretiert das natürlich so, dass die sich da einen Spaß erlauben, ne? Die wissen das natürlich, dass das alles gefaked ist.
Und, ja, aber genau, weil das doch so ein Running Gag ist, dass die doch gefälscht ist. Deswegen kommt es so in den ganzen Sendungen vor und Filmen. Weil jeder denkt, oh ja, das ist gefaked. Ich mache jetzt den Scherz.
Ja, genau. Ja.
Also genau andersrum, wie er sich das vorstellt. Nicht, dass das überall kommt, weil es gefaked wurde, sondern weil jeder denkt, es ist gefaked, wird es halt dann so breit getreten. Oder nicht?
Ja. Das kann natürlich auch so sein. Ja, ist schwierig auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall interessant. Man kann mal drüber nachdenken.
Ja, auf jeden Fall. Es ist hier nur eine Verschwörung.
Genau, das sind die fünf Verschwörungen der Woche. So.
Kommen wir zu unserem Film.
Okay. Soll ich anfangen, oder?
Ich fange an. Ich hatte dir ja mal erzählt, dass ich dieses Filmbuch aus den 70ern habe. Ja. Und da arbeiten wir uns jetzt am besten mal ein bisschen weiter durch. Und da würde ich dir gerne All the President's Men geben. Auf Deutsch, glaubt die Unbestechlichen.
Ja, mit, den habe ich noch nicht gesehen.
Mit Robert Redford und mit Dustin Hoffman.
Ah.
Du weißt, einer meiner Lieblingsschauspieler gibt dir zu gerne Filme mit dem auf. Ja, genau. All the President's Men. Würde ich gerne schauen.
Dustin Hoffman spielt Karl Bernstein.
Ja.
Das klingt jetzt aber jüdischer als Rotwange, ne? Das musst du zugeben.
Bernstein klingt jüdischer als rote Wange. Das ist das jetzt ein Fall für die nächste Ausgabe der Filmverschwörung der Woche.
Nee, ich wollte nur mal sagen, weil du hast ja gesagt, da hat jemand gesagt, dieser Rotwang, das klingt so jüdisch, ne? Ja, oder?
Wie genau. War das?
Ne? Ja.
Rotwang in einer Reihe mit, keine Ahnung, Lilien, Zweig und Eichenblatt.
Und Karl Bernstein.
Und Karl Bernstein, genau.
Genau. Also spätestens jetzt ist die Folge gesperrt.
Ja, ich glaube, wir schneiden es raus. Was gibst du mir?
Okay, ich gebe dir, vielleicht kennst du den Film schon, der ist von John Carroll Lynch, der ist aber nicht verwandt mit David Lynch oder seiner Tochter, das ist aber ein Schauspieler, den kennt man eigentlich zum Beispiel aus Gran Torino, hat er mal mitgespielt, oder Shutter Island, der hat aber immer so kleine Nebenrollen, der hat auch eine Regiearbeit gemacht, und zwar ist das Lucky vom Jahr 2017. Da spielt der Harry Dean Stanton mit, wenn du den kennst, eventuell.
Lucky. Also Lucky an sich. Ah ne, verwechsel ich, glaube ich, gerade mit dem Logan Lucky oder wie der heißt.
Ja, Logan Lucky gibt es auch einen Film, ne? Aber nee, den meine ich nicht.
Lucky von 2017.
Auf jeden Fall von John Carroll Lynch. Da spielt der Harry Dean Stanton mit. Und das ist der letzte Film von ihm in einer Filmrolle. Danach hat er noch in Twin Peaks mitgespielt, aber das ist ja eine Fernsehserie. Und dann ist er halt gestorben. Ne?
Okay. Das sagt mir bis jetzt gar nichts, der Film.
Nee, mir auch nicht. Aber der soll sehr gut bewertet sein. Der soll sehr gut bewertet sein. Ich habe aber auch noch nicht mal in die Handlung oder sowas reingeguckt.
Von John Carroll Lynch. Lucky.
Genau. Genau.
Dein Ernst? Follows the journey of a 90-year-old atheist. Gut. Du weißt aber, dass ich die Oscar-Dinger noch nicht verloren habe.
Ja, das ist dasselbe. Naja, okay. Na gut. Nee, aber lass uns doch mal angucken.
Ja.
Mal gucken, wie die Filme sind.
Ja, ich bin gespannt. Gut.
Ach, hier steht, ja, okay. Navy-Veteran. Mit strenger Lebensroutine.
Ja. Klingt schon gut. Super.
Naja, jetzt haben wir es einmal ausgesucht.
Ja. Nee, schauen wir den.
Okay.
Alles klar. Dann, schaust du die Oscars eigentlich? Das habe ich noch gar nicht
gefragt. Nee. Habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, das gucke ich nicht mehr.
Ja. Ich habe auch noch mal kurz überlegt, ob ich noch mal Urlaub nehme oder zumindest so einen halben Tag, dass ich es noch gucken kann. Da habe ich ja gesagt, ach komm, lohnt sich nicht.
Ja.
Nicht mehr.
Nee,
nachdem die jetzt auch anfangen, irgendwelche Preise innerhalb der Werbepause zu verleihen, nur um das Ding zu straffen.
Ja.
Das kannst du auch vergessen jetzt.
Ich freue mich dann, wenn ich frühs einfach aufstehe und du mir dann eine SMS schickst und mich fragst, was du dann gucken sollst. Das reicht
nicht. Nee, ich wollte gerade sagen, ich schicke dir ja die Liste mit den beiden Filmen. Oder mit dem Film.
Na gut, wir wissen dann in 2 Wochen mehr, ne? Oder
genau. Bei der nächsten Folge.
Genau.
Gut.
Ja, dann.
Alles klar.
Macht's euch noch schön gemütlich.
Macht's euch gemütlich. Bis zum nächsten Mal.